Geschwister, heute ist Sonntag, Ostersonntag. Und man kann einmal im Jahr etwas Wichtiges sagen. Jesus ist auferstanden, nicht wahr? Und wir freuen uns darauf. Wir freuen uns, zusammen zu sein im Netz. Das ist immer noch nicht normal für mich. Zu einem Laptop zu sprechen, ist gar nicht normal. Und vielleicht erlebt ihr das auch. Zu Hause, bei der Arbeit, beim Homeoffice. Vielleicht fällt die Decke auf den Kopf. Oder der Lagerkoller macht sich breit. Unsere normale Routine sind gestört. Das Leben ist anders und unsere Sichtweise der Dinge sind nicht mehr so, wie es war vor ein paar Wochen. Aber so ist auch die Situation gerade für die führenden Juden. Jesus, haben sie festgestellt, ist ein Problem. Er stört einfach den Status quo. Wir sind heute in Markus Kapitel 12, fangen mit dem Vers 18 an, 18 bis 44. Und wir wollen jetzt zusammen lesen. Öffnet die Bibel, wenn du eine Bibel dabei hast, können wir zusammen lesen. Aber ich lese das schon vor mit euch. Vers 18. Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten ihm folgende Frage. Lehrer, Mose hat uns ein Gesetz gegeben, das besagt, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und ihm auf diese Weise zu einem Erben verhelfen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe. Doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Dann heiratete sie der nächste Bruder und starb kinderlos. Und so ging es weiter, bis alle Brüder sie geheiratet hatten und verstorben waren. Und es waren immer noch keine Kinder da. Schließlich starb auch die Frau. Nun, sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn alle 7 waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob die Toten auferweckt werden. Habt ihr nie bei Mose die Geschichte von brennenden Dornbusch gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaac und Jakob gestorben waren, sagte Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Es ist doch der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ihr seid völlig in Irrtum. Diese Gruppe von Juden, die Sadduzäer, waren keine große jüdische Sekte, aber sie hatten viel Macht, viel Geld und Einfluss. Sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Und so ist dieses Gespräch mit Jesus in der ersten Linie komisch, interessant. Aber sie haben nicht an die Auferstehung geglaubt, weil sie nur die 5 Bücher Mose akzeptiert haben. Und meinten, dort gibt es keine Hinweise für die Auferstehung. Dieser Mann versucht Jesus einfach herauszufordern und ihn bloßzustellen. Es war eine Art Test für Jesus. Und Jesus, merkt ihr, kontert mit der Schrift. Er zitiert 2. Mose, Kapitel 3, ungefähr 1 bis 6, wo wir lesen können, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Die Väter Israels leben. Sie sind nicht tot. sie sind sozusagen auferstanden. Und das war ein springender Punkt für diese Aussage Jesu. Ich finde auch, dass Jesus hier seine Macht und Herrlichkeit zeigt, als er direkt und ohne Furcht antwortet: Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Es ist eine Sache, die Bibel, die Schrift Gottes gut zu kennen. Wir müssen aber Gottes Macht, seine Herrlichkeit durchscheinen lassen, erkennen, dass Gott alle Macht hat. Sozusagen nichts ist für ihn möglich. Unmöglich. Nichts ist für ihn unmöglich. Unser Gott kann alles. Wir bekommen hier einen Blick in dem Leben mit Gott nach dem Tod. Wir werden nicht verheiratet sein. Manche sagen, Gott sei Dank, aber anderen, schade. Ich mag meine Frau, ich mag meinen Mann. Aber überlegen wir mal. Die intimste Beziehung, die wir auf die Erde haben können, finden wir in der Ehe. Deswegen hebt Gott diese Beziehungen hoch und schützt sie. Das Leben mit dieser Person kann wie im Himmel sein oder leider wie die Hölle. Und Gott gibt uns einen kleinen Hinblick in den Himmel. Wir werden mit allen Brüdern und Schwestern eine Intimität genießen, die wir heute in den besten Zeiten über unsere Partner freuen, wo wir uns mit unserem Partner freuen können. Die jüdischen Führer sind aber nicht mit Jesus fertig. Und dieser Test, gibt es zwei eigentlich, kommt der zweite jetzt, geht weiter. Vers 28. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn: Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies. Hör, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte: Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen, mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben, meine Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Gern haben die Juden über Gottes Wort diskutiert. Das war ein wichtiges Teil von ihrem geistlichen Kultur, sozusagen. Und sie haben auch noch betont, welche Gebote mehr Gewicht haben sollen und welche weniger. Und hier antwortet Jesus so vollkommen, dass keiner mehr Fragen hat. Ich habe eine Frage an euch. Was für ein Gefühl habt ihr oder welche Gedanken habt ihr, als Jesus diesen Mann sagt: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt? Vielleicht könnt ihr mir am Sonntag mitteilen, wenn wir alle im Netz zusammen sind. Was deine Gedanken, was eure Gedanken sind. Susan und ich und Lara schauen gerade eine Fernsehserie. Es heißt The Chosen. Es gibt zurzeit nur auf Englisch. Aber es kommt demnächst auf Deutsch und ich glaube, er hat gesagt, 9 oder 10 verschiedene Sprachen werden sie das simultan übersetzen lassen. Und ist auf YouTube übrigens. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut die Schauspieler, Regisseur diese Geschichte vorstellen. Wie sie diese Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, da sind wir gerade ich glaube, es gibt 8 oder 9 Folgen im Moment, wie sie diese Menschen darstellen. Ehrlich, mit allen Macken und Stärken, es ist Wahnsinn. Mein Lieblings-Jesus-Film, Jesus-Film im Moment. Man spürt die Hoffnungslosigkeit von Petrus und das Verlangen in Matthäus. Sie suchen Dinge, die nur Jesus erfüllen kann. Und das sehen sie ganz deutlich. Das sehen wir als Zuschauer ganz deutlich, dass sie das in Jesus erkennen. Sie finden in ihm die Antwort für ihre Fragen. Und Jesus lobt hier diesen Mann für seine Erkenntnis. Vers 35. Als Jesus später die Menschen im Tempel lehrte, fragte er, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn David sei? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt, der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz in meine Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Wenn selbst David ihn also Herr nannte, wie kann er da gleichzeitig sein Sohn sein? Und die Menge hörte ihm gebannt zu. Und er lehrte sie noch weiteres. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen, in den Synagogen, bei Festen, auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Unter den Juden damals gab es ein Missverständnis, ein messianisches Missverständnis, das zu einer militanten Einsicht des Gottesreiches führte. Der Christus, ja, er soll die Juden die Juden von Rom befreien und Davids Platz auf dem Thron einnehmen. Und Jesus konfrontiert indirekt dieses Missverständnis und zeigt uns die Wahrheit über Gottes Reich. Es geht nicht um mich, um meine Ehre. Wenn ich mich wichtig mache, ob es um meine Kleidung oder lange Gebete geht, dann stehe ich direkt in eine Konfrontation mit dem Schöpfer dieser Welt selbst. Und jetzt kommt ein lebendiges Beispiel für das, was Jesus gerade gelehrt hat. Eine arme Witwe und ihre Spinde. Vers 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legen große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Es gab zu dieser Zeit im Tempel, im Frauenhof, das ist dieses Teil vom Tempel, wo Menschen das ihr Geld geben, ihr Spende geben konnten. Es gab in diesem Frauenhof 13 Behälter. Ich habe diese Woche gesehen, ein Kommentator hat diese Behälter Trompetengehälter oder Behälter genannt. Dachte ich, oh, interessant. Vielleicht sahen sie aus wie ein großer Trompeter mit dieser Glocke. Da konnten die Menschen ihr Spende abgeben. Und das Geben war leider nicht mehr gesehen als Dienst für Gott, für viele oder für einige, sondern oft ein Schau. Wer schaut hin? Wer guckt mich an? Wer sieht meine Großzügigkeit, als ich mein Geld gebe oder als ich hier spende? Ich habe ein Zitat aus einer Studienbibel gefunden, hat mir gefallen, was er gesagt hat. Jesus lehnt die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf diese Witwe, weil er an ihr etwas verwirklicht gesehen hat, worum es ihm geht in dem Verhältnis zwischen Gott und dem Menschenherzen. Nämlich eine ganze Liebe, die ihr Vermögen willig und gern hingibt. Jesus sucht nach Herzen, nach deinem Herzen. Und das will er, das beinhaltet sein Reich. Das bedeutet etwas für uns, wenn er über sein Reich spricht. Es ist nicht ein Reich, wie wir uns manchmal ein Reich darstellen, mit Macht, mit Einfluss, sondern ein Reich, wo er wohnt, wo er lebt in unserem Herzen und uns von innen nach außen ändert. Ich habe eine letzte Frage an euch. Was hat Jesus in dieser Witwe gesehen? Und was sagen die Worte Jesu über mein eigenes Herz? Bin ich bereit? Bist du bereit, Jesus alles zu geben? Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir, dass wir uns wieder treffen können. Wir sehnen uns auf den Tag, wenn wir Angesicht zu Angesicht stehen, gegenüberstehen, wo wir miteinander sprechen können, Gemeinschaft genießen, wie du es gemeint hast, Herr. Wie du Gemeinschaft gepflegt hast, dass du hier auf der Erde warst. Vater, wir danken dir für dein Reich und wir beten, dass dein Reich größer werden kann. Und du wirkst durch uns als Gemeinde, aber auch als einzelnen Nachfolger Jesu. Wenn wir mit Menschen sind, die glauben oder nicht glauben, bist du anwesend, bist du gegenwärtig und du wirst durch uns wirken. Ändere uns, Herr, wo du frei wirken kannst. Hilf uns, nicht Hindernis zu bauen, wo du nicht wirken kannst. Und Vater, wir beten, dass du uns segnest an diesem besonderen Tag, als wir deine Auferstehung feiern. Als wir überlegen, was bedeutet das für mich persönlich? Danke, dass du so ein persönlicher Gott bist, ein Gott, der so nah ist und nah zu uns gekommen, um uns zu zeigen, wie groß deine Liebe und Barmherzigkeit ist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wir feiern heute die Auferstehung. Obwohl es in einer etwas komischen Art und Weise ist, fern voneinander, kontaktlos, mehr oder weniger. Aber vielleicht ist das gerade gut für uns. Vielleicht können wir besser spüren, was Jesus gespürt hat, als er am Kreuz hing. Dass er von Gott verlassen war. Und gleichzeitig spüren wir die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wenn wir einander begrüßen, uns die Hand geben oder umarmen können. Jesus müsste es aushalten, genau wie wir gerade. Oder wir müssen es aushalten, gerade wie Jesus das ausgehalten hat. Und er hat es ausgehalten, weil er gesehen hat, wie viel Wert sein Opfer hat. Am Kreuz hat Jesus einen Psalm zitiert, Psalm 22. Den Anfang kennen wir gut, oder? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat nichts mehr gesagt am Kreuz. Aber ich bin überzeugt, jeder Jude, der da stand, hat diesen Psalm zu Ende, an diesem Psalm zu Ende gedacht oder sogar gesagt. Es geht weiter. Warum bist du so fern und hörst meinen Hilferufe nicht? Und dann später, im Vers 22, errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Jesus wusste, dass Gott sich entfernen musste. Aber er wusste auch, dass er bald wieder die Gemeinschaft haben wird, was ihm fehlt. Und das haben wir auch. Gott sei Dank. Gott segnet euch. Ich freue mich auf unserem Sonntag, Ostersonntag zusammen und das Gespräch, einander zu sehen, Gesichter zu sehen, eure Stimme zu hören. Und bis dahin, Gott segnet euch. Tschüss.